Reformation und Erneuerung. Reformation und Erneuerung. Ich habe mich gefragt, müsste es nicht heißen Reformation oder Erneuerung? Denn Reformation ist eigentlich das Gegenteil von Erneuerung. Reformation heißt zurück in die alte Form. Etwas so zu machen, wie es früher war. Re heißt zurück. Erneuerung heißt etwas anders zu machen. Etwas so zu machen, wie es bisher noch nicht war. Etwas zu machen, was noch nie da war. Das ist genau die entgegengesetzte Richtung von Reformation. Was braucht die Kirche heute? Reformation, zurück, wie es früher war, oder Erneuerung nach vorn in eine Richtung auf Wege, die bisher noch nie begangen worden sind. Der Gedanke der Reformation oder dieses Wort Reformation setzt ja voraus, früher war es mal gut. Wenn ich sage, das muss wieder so werden wie früher, sage ich ja damit, früher war es besser, früher war es richtig, früher war es so, wie es auch in Zukunft sein sollte oder wieder werden muss. Stellen wir uns also vor, die Kirche in ihrem Ursprung. Wir vergleichen mal die Kirche als Organisation, als Gemeinschaft der Christen mit diesem Gebäude Kirche und sagen, am Anfang war es gut. Das ist nun keine total super stylische Kirche, die ist schlicht und einfach, aber jeder sieht, es ist eine Kirche, hat einen Turm, hat Wände und ein Dach, ist halbwegs in Ordnung, die Wände sind gerade, das Dach ist in Ordnung, die Uhr geht richtig, nehmen wir an, oben ist ein Kreuz drauf, alles so, wie es sein soll. Setzen wir voraus, die Kirche war am Anfang richtig, war gut, war so, wie eine Kirche sein muss, wenn auch ohne besonderen Schnickschnack und ohne besondere Extras. Und dann wurde die Kirche deformiert. Das Gegenteil von Reformation ist Deformation. Es verliert seine Form, es wird kaputt gemacht oder es geht kaputt mit der Zeit. Inwiefern wurde die Kirche deformiert? Wenn man das herausfinden will, ob eine Kirche deformiert ist, muss man erstmal wissen, was ist denn die richtige Form für eine Kirche? Wie muss sie denn sein? Was kennzeichnet die Kirche? Was ist die Substanz? Was ist das Wesentliche, das Eigentliche an der Kirche? Ich würde mal 4 Sachen sagen. Ganz wesentlich für die Kirche ist Jesus Christus. Oben ist das Kreuz, ganz oben als oberster Punkt und auch in jeder Kirche hier in der Mitte im Blickpunkt. Jeder, der an der Kirche sitzt, schaut immer auf das Kreuz und darum muss es auch gehen in der Kirche. Genau. Darum muss es in der Kirche gehen, um das Kreuz. Das ist wesentlich. Die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von Jesus Christus. Das zweite ist die Bibel. Die biblische Lehre muss den Inhalt der kirchlichen Verkündigung ausmachen. Was da gesagt wird, die Themen, die gesetzt werden, die Inhalte, die gebracht werden, die müssen sich aus der Bibel speisen. Eine dritte Sache der Substanz der Kirche ist die Liebe. Liebe im Inneren zwischen den Christen, dass sie zusammenhalten, dass sie sich zusammengehörig fühlen, dass sie zueinander stehen, dass sie sich umeinander kümmern und Liebe nach außen zu denen, die nicht dazugehören, zu denen, die nichts davon wissen wollen, bis hin zu den Feinden, die an der Zerstörung der Kirche arbeiten. Liebe ist eine Substanz der Kirche. Und ein viertes ist Mission. Nachdem Mission lange Zeit verpönt war, heißt es jetzt wieder, Kirche macht nicht Mission, Kirche ist Mission. Also eine Substanz der Kirche ist der Wunsch, andere zu erreichen, die nicht dazugehören, die nichts von Jesus Christus wissen, die Gott nicht kennen, die andere Wege gehen, die zu erreichen und denen, ja, die einzuladen. Eine deformierte Kirche konnte man erkennen im Mittelalter daran, zum Beispiel, dass Jesus Christus ziemlich unbekannt war. Um den ging es kaum. Die Leute wussten viel mehr Geschichten über Heilige. Wenn sie in Not waren, riefen sie die Heiligen um Hilfe an, weil sie zu Jesus gar keine Beziehung hatten. Für die Organisation der Kirche im Mittelalter mit ihrer Spitze im Vatikan, da stand das Geld mehr im Mittelpunkt als die Liebe. Martin Luther schreibt in einer seiner 95 Thesen, warum erlässt der Papst, wenn er wirklich die Vollmacht hat, Sünden zu erlassen, Sündenstrafen zu erlassen vor Gott, warum tut er es dann nicht aus Liebe? Wieso kassiert er dafür Geld? Warum? Die Antwort ist einfach, weil Geld wichtiger war als Liebe. Die päpstlichen Erlasse, die Dogmen, das, was damals die Kirche verkündigt hat, was sie als für wichtig hielt, Das war im Mittelalter wichtiger als die Botschaft der Bibel. Es gab hunderttausende Pfarrer, die wussten gar nicht, was in der Bibel steht. Die hatten gar keine. Die hatten nie in der Bibel gelesen. Die wussten aber im Wesentlichen so, was die Kirche lehrt, also was damals der Papst und die Konzilien verkündigt haben. Das war wichtiger als die Bibel. Und statt Mission, die Kirche wäre damals nicht die beherrschende Institution der mittelalterlichen Welt gewesen, wenn sie nicht missioniert hätte, vorher, bis dahin. Aber im Mittelalter hat es sich gewandelt. Da war die Kirche allgegenwärtig und plötzlich spielte Mission keine Rolle mehr. Die Menschen mit der Botschaft der Liebe von Jesus vom Kreuz zu erreichen. Und sie besann sich auf andere Mittel und Wege. Der Kreuzzug ist durchgekaut bis zum Überdruss. Jeder kennt dieses Thema, jeder bringt das in Stellung, aber es stimmt. Der Kreuzzug, dass man also gesagt hat, wir müssen diese Heiden, die islamische Welt war damals der einzige Gegenpol zum christlichen Abendland. Wir müssen die bekämpfen, wir müssen die zurückschlagen, wir müssen die heiligen Stätten mit Gewalt befreien. Wir müssen das Terrain wieder erobern, was uns der Islam weggenommen hat. Statt zu sagen, wir müssen Missionare ausschicken, die den Muslimen die Botschaft von Jesus erzählen, die ihnen mit Liebe begegnen, die ihnen zeigen, wie Gott ist. Stattdessen wurden Ritter zusammengetrommelt und Fußvolk und es ging in den Krieg gegen die Besatzer des Heiligen Landes. Und ebenso die Inquisition, dass man die, die was anderes glauben, die abweichen von der Lehre der Kirche, dass man die nicht mit überzeugt hat, mit Argumenten, dass man nicht für die gebetet hat, dass man sie nicht ihnen nachgegangen ist und sie versucht hat, mit Liebe und Freundlichkeit und Vernunft und Weisheit zurückzuführen, sondern dass man sie vor Gericht gestellt hat, angeklagt und abgeurteilt. Das waren so Deformationen der Kirche im Mittelalter. Heute spielt das alles keine Rolle mehr. Es gibt keine Inquisition, jedenfalls nicht in der evangelischen Kirche in Deutschland. Es gibt keine Kreuzzüge mehr. Die Bibel ist für jeden kostenlos sogar zu haben, wenn es sein muss, über Gideon oder zu einem guten Preis im Buchhandel. Aber es gibt heute andere Deformationen. Hier an den Säulen sind, wenn ich das richtig gesehen habe, das Gelbe die Thesen von Martin Luther, damals 1517, und das Gelbe sind Thesen von Klaus Douglas, das Weiße. Stimmt das? Deko-Team? Von einem Pfarrer, der in Deutschland sehr bekannt geworden ist, weil er eine große, lebendige, blühende Gemeinde aufgebaut hat und auch Vorträge hält zum Thema Gemeindebau. Und er hat 96 Thesen veröffentlicht über die Situation in die Zukunft der Kirche und die sind hier teilweise an die Säulen genagelt. Und er sagt in der These 1, die heutige Kirche hat eine unklare Mitte. Man ist sich nicht mehr einig, was ist der Mittelpunkt. Und wirklich, es ist so, wenn man hört in den Medien Äußerungen unserer Kirchenoberen, dann hat man manchmal den Eindruck, die Wirkung in den Medien, die Reaktion der Journalisten ist wichtiger als die Frage, stimmt das mit der Bibel überein, was wir hier im Namen der Kirche und im Namen Gottes sagen. Die These 3 von Klaus Douglas heißt, es fehlt der Ruf zur Bekehrung in der Kirche. Es wird eingeladen, es werden schöne Sachen angeboten, man freut sich, wenn die Leute kommen, aber es fehlt ein klarer Ruf, umzukehren und sein Leben zu ändern. Weil man so einen schwammigen Toleranzbegriff hat, wo man sagt, man kann doch niemand sagen, du lebst falsch und du bist nicht auf dem richtigen Weg, sondern jeder muss seinen Weg gehen und deswegen können wir auch niemand sagen, du musst dein Leben ändern, du musst umkehren, du brauchst Jesus. Aber genau das gehört zur Substanz der Kirche. Und in der 8. These sagt er, die Kirche heute ist geprägt von Distanz statt von Liebe. Die Menschen gehen in die Kirche, die setzen sich aber ein bisschen von den anderen entfernt und wollen möglichst keinen ansprechen, hinterher schnell wieder nach Hause. Man mag vielleicht noch Christ sein, im Gottesdienst sitzen, aber man mag nicht so viel Kontakt mit den anderen. Und er sagt, Kirche heißt doch, wir sind eine Familie und wir gehören dadurch, dass wir Gotteskinder sind, näher zusammen als unsere natürliche Familie. Und das muss sich auch im Alltag ausdrücken, in der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns füreinander interessieren, wie wir zusammen leben. Also Deformation der Kirche auf eine ganz andere Weise heute als damals im Mittelalter, aber Deformation allerdings. So, wenn wir jetzt sagen Erneuerung, was würde passieren, wenn wir eine deformierte Kirche erneuern? Wir sagen, es muss was Neues her. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte sagen, wir bauen unsere Kirche ist deformiert, die muss neu werden, also machen wir da was Neues, was noch nie da war. Wir bauen dort zum Beispiel Wir setzen dort Ledersessel rein, damit die Leute bequemer sitzen. Wir schaffen uns ein Solardach an, damit wir die Energie billiger haben und auch im Trend sind und Vorbild in unserer Energieausbeute. Wir bringen eine Videowand vorne an, damit man schöne Filme angucken kann und den Liedtext vor der Nase hat. Oder, was haben wir noch? Ah ja, wir rollen einen roten Teppich aus für alle Besucher. Hier ist er schon, man braucht ihn bloß noch vor die Tür zu ziehen. Und dass man sich einfach eingeladen fühlt. Aber es ist natürlich allen klar, solche kleinen neckischen Erneuerungen ändern ja nichts daran, dass die Kirche deformiert ist, dass ihre Substanz kaputt ist. Und es ist klar, dass diese Kirche nicht als erstes Erneuerung braucht. Nun gibt es ja heute Anlass, den GUX-Gottesdienst zu seinem 10-jährigen Jubiläum zu loben und zu rühmen. Das will ich auch, dem will ich mich durchaus anschließen. Trotzdem, das, was zunächst nach außen sichtbar ist von diesem Gottesdienst, ist noch nicht das, was eine Kirche braucht zur Reformation. Also, wenn die Kirche deformiert ist, wenn wir sagen, die Kirche hat ihre Substanz verloren, dann helfen alleine die neuen Lieder. Dann hilft ein neues Gottesdienstkonzept oder andere Gewänder, Jeansjacke oder weißer Talar oder was man sonst machen könnte. Da helfen bequemere Bänke, Ledersessel nicht. Da hilft es auch nicht, wenn wir sagen, die Kirche muss ihre Moral anpassen. Die darf nicht mehr Moralvorstellungen des 19. Jahrhunderts vertreten. Die muss heute eine andere Moral verkündigen. Oder wir müssen mehr politische Aktionen machen, damit wir relevant werden für die Öffentlichkeit. Das alles sind Erneuerungen, das alles sind Versuche, etwas zu machen, was noch nie da war, damit die Kirche modern wird. Aber das hilft nichts, wenn die Substanz kaputt ist. Eine deformierte Kirche braucht nicht Erneuerung, sondern sie braucht Reformation. Das heißt, sie muss wieder werden, wie sie am Anfang war und wie sie am Anfang gedacht war und wie sie eigentlich sein soll. So werden wir am Anfang, ich will es an ein paar Bauteilen dieser Kirche verdeutlichen, das Kreuz. Das Kreuz muss wieder auf die Spitze, das muss wieder ganz hoch. Es muss um Jesus Christus gehen. Und eine Kirche, in der es nicht vor allem und immer wieder neu um Jesus Christus geht und um das, was er am Kreuz für uns getan hat, die kann nicht reformiert werden. Sie bleibt deformiert und kaputt. Das zweite ist die Treppe. Die Treppe in die Kirche ist der Weg, wie man reinkommt. Eine Kirche, die wieder wird wie am Anfang, ist eine einladende Kirche, eine offene Kirche, die auf Leute zugeht, die jetzt darauf eingestellt ist, dass Fremde hereinkommen und die immer wieder darauf bedacht ist, wie erreichen wir die anderen, die nicht zu uns gehören. Die ist bewegt nicht von den sinkenden Mitgliederzahlen, sie ist nicht bewegt davon, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mehr wahrgenommen wird, sondern sie ist bewegt von der Liebe für die Menschen, die Gott nicht kennen und von dem Erbarmen für die Leute, denen die Grundlage ihres Lebens fehlt, weil sie noch nie was von Jesus gehört haben und mit ihm nicht in Verbindung sind. Eine intakte Kirche braucht eine ordentliche Tür. Die Tür ist gut, weil man die aufmachen kann, um Leute reinzulassen, und man kann sie auch zumachen und zu sagen, jetzt ist dicht. Kirche muss offen sein für alle, für jeden. Heißt, jeden willkommen, egal wie er aussieht, was er für eine Geschichte hat, wie er sich benimmt. Kirche ist offen für alle, aber nicht für alles. Nicht alles, nicht jedes Thema, nicht jedes Anliegen, nicht jede Sache hat hier Platz. Sondern es gibt Dinge, die gehören zu unserem Auftrag und es gibt Dinge, die sind das Gegenteil davon, die wir hier nicht vertreten und vertreten können. Kirche braucht die Klarheit der Lehre und die gründet sich auf die Bibel. Und das vierte ist die Bausubstanz, das ist ja das Auffälligste an der deformierten Kirche, dass die auseinanderfällt, dass die Ziegel, es einen Riss gibt zwischen den Ziegeln, dass das Dach runterfällt und Löcher sind. Die Bausubstanz, der Zusammenhalt zwischen den Bauteilen. Und das ist in der Gemeinde die Liebe. Die Liebe gehört zur Substanz der Kirche, dass wir einander lieben, dass wir Konflikte klären, nicht unter den Tisch kehren, aber auch nicht über Jahre hinweg schwelen lassen, sondern dass wir sie klären, in Ordnung bringen und dass wir einander mit Liebe begegnen, mit der Klarheit, wir gehören zusammen. Und wir sind nicht dazu da, uns aus dem Weg zu gehen, sondern gemeinsam den Weg zu gehen. Kirche wird reformiert, das heißt wiederhergestellt, wenn sie diese Bausubstanz rettet. wenn sie das wiedergewinnt, was ihr Wesen ausmacht und was zu ihrem Kern gehört. Also eine Kirche vom Ursprung. Dann kann gern auch Erneuerung dazukommen. Es gehört nicht zum Wesen der Kirche, Lieder von Martin Luther zu singen oder aus dem Mittelalter oder welche aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem 21., sondern Kirche drückt, Gemeinde drückt aus, was ihr wichtig ist. Und das wird sie wahrscheinlich mit alten und mit neuen Liedern tun. Es kann also diese Extras, die können gern dazukommen, aber die entscheiden nicht, ob Kirche reformiert ist, ob sie gesund ist, sondern das sind die Dinge, die dann so daraus folgen. Was oder wie passiert denn aber nun Reformation? Wie ist das möglich? Wie geht das, dass Kirche ihre Substanz wiederherstellt? Dass sie wieder so wird wie im Ursprung, was ihrem Sinn entspricht? Was muss man da machen? Was ist da nötig? Geduld? Langer Atem? Oder Ungeduld, dass man drängt und sagt, los, jetzt muss es aber endlich anders werden? Ist es dazu nötig, sich zu streiten? Sich bis aufs Messer miteinander zu ringen, um die Erneuerung voranzubringen oder die Reformation voranzubringen? Oder ist dazu Harmonie nötig, dass man immer Schritte geht, wenn sie erst alle einverstanden sind und wenn man dann sich einig ist? Ist es dazu nötig, sich von der Landeskirche zu trennen und zu sagen, bis der ganze riesige Apparat anrollt, können wir nicht warten, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg? Oder muss man den Marsch durch die Institutionen planen und sagen, wir bewerben uns gerade für die Stellen in der FRA-Synode, in der Landessynode, im Landeskirchenamt, damit wir was beeinflussen und was bewegen können von oben her? Wie passiert nun endlich Reformation? Wie ist denn damals die Reformation begonnen? Die damalige von 1517. Sie hat nicht mit diesen wuchtigen Hammerschlägen, die wir von hinten aus dem Kirchenschiff gehört haben, begonnen. Das war so der Moment, wo sie bekannt geworden ist, wo sie Gesprächsthema wurde. Aber sie hatte eine Vorgeschichte und diese Vorgeschichte ist entscheidend. Die Reformation begann mit einem einzigen Menschen und mit seiner Beziehung zu Gott. Und dieser eine Mensch war damals Martin Luther. Es begann damit, dass Martin Luther erkannt hat, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut. Wenn mich andere vielleicht auch für vorbildlich halten oder denken, der ist super fromm, da geht sogar ins Kloster. Aber er hat erkannt, ich bin ein Sünder. Ich passe nicht zu Gott. Und ich kann vor Gottes Gericht nicht bestehen. Er ist zu Tode erschrocken über sich selbst, über seine Sünde. Wie er in der Tiefe seines Herzens, im Wesen seines Menschseins von Gott getrennt, abgewandt von Gott ist und immer wieder die Wege geht und immer wieder die Dinge tut, wo er genau weiß, das trennt mich von Gott. Und er hat deswegen, aber auch weil es sein Job war, die Bibel studiert. Er war Professor, er musste Studenten in der Theologie ausbilden. Und er hat in seiner Not und Angst beim Bibelstudium die Antwort gefunden, man kann sagen, das Evangelium, die gute Nachricht, entdeckt, ganz speziell im Römerbrief, aber als er sie dort entdeckt hatte, hat er plötzlich festgestellt, die Bibel ist ja voll davon. Nicht nur das Neue Testament, auch die Psalmen. Überall steht diese Botschaft, dass die uns rettet. Nämlich, dass Gott uns unsere Sünden vergibt, einzig und allein, weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Weil er die Schuld, die Strafe auf sich genommen hat. Deswegen dürfen wir frei sein, Vergebung haben und als befreite Menschen vor Gott stehen. Und das hat er geglaubt, das hat er für sich angenommen und das hat sein Wesen völlig verwandelt. Von einem Mensch, der von Angst vor Gott, ja sogar von Hass gegen Gott getrieben war, weil er sagt, Gott will mich verurteilen und ich kann ja gar nicht anders, hat er plötzlich entdeckt, die Liebe Gottes ist ein fröhlicher, ein freier, ein glücklicher Mensch geworden. Sein Leben ist völlig erneuert worden durch diese Erkenntnis. Und das war die Erneuerung. Das war die Erneuerung, die mit der Reformation etwas zu tun hat. Die Kirche muss reformiert werden, aber das Leben eines Menschen muss erneuert werden. Das Leben eines Menschen, egal wo er herkommt, ob er Christ ist, ob er Jude ist, ob er Heide ist, Atheist, Agnostiker oder Moslem, das Leben eines jeden Menschen ist von vornherein ebenso deformiert wie die Kirche, nur noch schlimmer. Unser Leben als Menschen ist in den Augen Gottes, und das ist ja der entscheidende Punkt, das entscheidende Kriterium, unser Leben ist von Anfang an deformiert. Vom ersten Tag an. Und unser Leben ist vom Fundament her verkorkst, weil die Grundlage falsch ist. Verglichen mit einem Haus, unser Leben, wir sehen, das sieht man schon, dass irgendwas mit diesem Haus nicht stimmt. Selbst wenn das gerade wäre, wenn das schön im rechten Winkel alles stehen würde und andere sagen würden, tolles Haus, bin ich neidisch drauf, wäre das Haus trotzdem verkorkst, weil das Fundament nicht stimmt. Das Fundament hier, sieht man, das ist Treibsand, auf dem wird sich das Haus nicht lange halten. Das taugt nichts. Und die Folgen sind klar, früher oder später wird dieses Haus in sich zusammenbrechen. Das kann noch 20 Jahre stehen, aber dass es zusammenbrechen wird, ist vorprogrammiert, weil das Fundament nichts taugt. Das Fundament unseres Lebens, dieses Fundament, das nichts taugt, das keinen Bestand hat, ist unser eigenes Ich. Jeder Mensch, ob er das schon bemerkt hat oder nicht, baut sein Leben auf seinem eigenen Ich. Es geht um mich und ich bin die Grundlage und der Maßstab meines Lebens. Es gibt natürlich sehr selbstlose Menschen. Aber probieren Sie das mal aus, pieksen Sie das mal an, diese Selbstlosigkeit. Wenn Sie jemanden, der immer nur für andere da ist, wenn Sie dem sagen, wir brauchen dich nicht. Oder wenn Sie dem sagen, machst du doch sowieso bloß alles für dich selber. Auf einmal geht er hoch wie eine Rakete, weil sich herausstellt, diese Selbstlosigkeit hat einen Selbstzweck. Ich möchte als selbstloser Mensch dastehen. Ich möchte Anerkennung finden, weil ich so selbstlos bin. Ich möchte den Ruf haben, mich aufzuopfern für andere. Es geht am Ende immer, egal wie wir es hindrehen und wie wir es aufbauen, es geht uns am Ende immer um uns selbst und wir sind die Grundlage unseres eigenen Lebens. Und diese Grundlage ist Treibsand. Damit kann ein Leben nicht bestehen. Gott möchte die Grundlage unseres Lebens sein und Gott ist die einzige Grundlage, die stabil bleibt in unserem Leben. Und das nennt die Bibel Sünde. Nicht, dass man mal ein Stück Schokolade zu viel gegessen hat oder 10 km/h zu schnell im Ort gefahren ist oder irgendwas anderes gemacht hat, was uns als verboten erscheint, ist Sünde. Das sind Folgen der Sünde möglicherweise. Aber die Grundlage der Sünde ist, das Wesen der Sünde ist, dass unser Haus auf dem falschen Fundament steht. Was tun? Bei einem solchen Haus ist keine Reformation möglich. Wenn man die Wände gerade richten würde, das Fundament bliebe verkehrt. Ein solches Haus kann man nur abreißen. Und genau das meint Martin Luther mit der berühmten ersten These, der 95 Thesen. Indem unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden eine Buße sei. Was ist Buße? Buße ist nicht, dass ich 30 Euro ans Landratsamt überweise, sondern Buße ist, dass ich sage, mein Leben ist verkehrt. Ich habe es verkehrt angefangen und ich muss neu beginnen. Mein Lebensbauwerk ist Pfusch. Selbst die gelungenen Bauteile, man kann ja sagen, naja, also das linke Fenster, das ist doch eigentlich ganz okay, gemessen am Rest. Oder die Garage, die steht doch ziemlich im Lot, also so schlecht ist doch das Haus gar nicht. Selbst die gelungenen Bauteile stehen trotzdem mit dem ganzen Haus auf dem verkehrten Fundament und sind deswegen abrissreif. Buße heißt, ich muss ganz neu anfangen. Ich muss mein Leben neu beginnen. Aber dazu kommt die Einsicht, ich kann das gar nicht, geht gar nicht. Ich kann mein Leben nicht neu beginnen, weil ich würde es ja wieder genauso machen. Ich bin nun mal durch und durch egozentrisch. Ich bin nun mal durch und durch gottlos. Wenn ich mir, das haben ja viele von Ihnen erlebt, zu Neujahr, zu Silvester. Man nimmt sich was Gutes vor fürs neue Jahr und das hält man auch durch. Ungefähr bis Mittag vom 1. Januar. Und dann merkt man, es geht wieder so, wie es immer gegangen ist, weil ich eben so bin, wie ich bin. Und es würde wieder der gleiche Pfusch werden. Und deswegen kommt dann zur Buße und zu dieser Einsicht, ich kann es nicht anders machen, der Glaube. Und der Glaube heißt nicht, ich glaube, dass es irgendwo einen Gott gibt oder ich glaube, dass der Pfarrer ein netter Mensch ist, sondern Glaube heißt, dass ich das für mich annehme, Jesus hat den Abriss für mich bezahlt, indem er am Kreuz sein Leben gegeben hat, kann ich auch dieses alte Leben beenden und ein neues beginnen. Und Jesus baut mir auch ein neues Lebenshaus. Und dieses Lebenshaus hat ein unverwüstliches Fundament und deswegen wird dieses Haus ewig stehen, was Jesus für mich baut. Er gibt mir ein Leben, das ewig ist. Das wird peinlich, oder? Wenn wir ehrlich sind, dass ich sagen muss, das, was ich in meinem Leben gebaut habe, muss abgerissen werden. Und dann baue ich mir nichts Besseres, sondern muss mir Jesus was Neues bauen.
und da ziehe ich ein. Das ist doch peinlich. Das ist doch beschämend. Jesus baut was für mich, weil ich es nicht hinkriege. Das ist peinlich. Aber genau das ist christlicher Glaube. Nicht mehr und nicht weniger, dass ich sage, mein Leben ist Pfusch und ich brauche das Leben, was Jesus mir gibt. Und das steht genau in diesem entscheidenden Text, der Martin Luthers Leben so verändert hat und den wir vorhin schon mal gehört haben. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. Ohne die Werke, ohne unsere eigenen Leistungen, allein indem wir das annehmen und sagen, danke Jesus für dieses Haus, was du mir gebaut hast, darin möchte ich jetzt einziehen. Ist das nicht ein bisschen zu einfach? Nein, das ist das ganze Gegenteil von einfach. Weil es uns so schwer ist, in unserem Stolz das anzunehmen. Wir wollen doch lieber selber was bauen und sagen, das habe ich jetzt gebaut. Das erste Mal war Mist, ich habe es abgerissen und jetzt ist es Neues und das ist jetzt richtig. Unser Stolz möchte, dass wir das selber eine Aktie dran haben, an dem, was wir erreicht haben. Aber der Glaube sagt, nein, ich kann auch Gutes im Leben, aber das Entscheidende, mein Leben auf das richtige Fundament zu stellen, und das richtig in die richtige Reihe zu kriegen, das kann nur Gott für mich machen. Es ist nicht einfach, Buße zu tun, weil wir eigentlich zu stolz sind. Und dann ist die Buße erst der Anfang. Martin Luther hat geschrieben in der ersten These, dass das ganze Leben eine Buße sein soll. Das heißt, ich muss immer wieder abreißen. Ich muss immer wieder das abreißen, was ich aus eigener Kraft gebaut habe und sagen, Jesus, das war jetzt Mist, das habe ich selber gebaut. Bau du mir oder bau du durch mich was Besseres. Und dann wird es erst richtig spannend. Wenn wir das getan haben, wenn wir das abgerissen haben und dieses neue Haus bezogen haben, dann wird es erst richtig spannend, weil dann nämlich Jesus selber einziehen möchte in dieses Haus, was er für uns gebaut hat, mit uns zusammen. Und das ist mindestens so spannend wie eine Hochzeit. Jeder, der verheiratet ist, besinnt sich vielleicht noch, wie das war bei einer Hochzeit. Das ganze Leben wird umgekrempelt. Man hat sich erst sein Leben selber so organisiert und letztlich kommt da jemand Neues, der vieles anders macht. Man muss sich auf ein gemeinsames Leben einstellen und man kann eigentlich sagen, es bleibt kein Stein auf dem anderen, es wird alles anders bei einem gemeinsamen Leben. Wenn das schon zwischen zwei Menschen so ist, wie viel mehr erst, wenn Jesus in dieses Lebenshaus einzieht und mit mir zusammenlebt jeden Tag. Wie viel sich da verändert in der Lebensgestaltung, in der Lebenseinstellung. Es ist ein tägliches Leben mit Gott, das heißt, Gott selber ist da in meinem Leben, also ein Stück vom Himmel. Es gibt Veränderungen an meinem Charakter, an meinen Fähigkeiten, an meinen Werten, an meinen Prioritäten. Ich mache ungeahnte Erfahrungen, weil ich plötzlich mit Gott, mit dem unsichtbaren, ewigen, allmächtigen, unter einem Dach wohne. Und, jetzt kriegen wir den Bogen zu, damit, dass ich in dieses neue Haus ziehe und Jesus mit mir reinzieht, verändert sich mein Leben und damit beginnt die Reformation meiner Gemeinde, zu der ich gehöre. Genau an dieser Stelle und damit beginnt Reformation. Dass Einzelne in der Gemeinde, und wenn es nur einer ist, ein erneuertes Leben beginnen. Damit verändert sich die Gemeinde und damit verändert sich die Kirche. Wollen Sie eine neue Reformation? Sind Sie der Meinung, die Kirche muss reformiert werden? Das kann nicht so weitergehen wie bis jetzt. Dann lassen Sie Gott beginnen, Ihr eigenes privates Leben Ihr eigenes bisheriges Lebenshaus abzureißen und ziehen Sie um in dieses Haus, das Jesus Ihnen gebaut hat. Und wenn Sie vielleicht sagen, ich habe das schon gemacht, ich habe Gott mein Leben abreißen lassen und habe ein neues begonnen, dann laden Sie ihn wieder neu ein und täglich neu ein, dieses Ihr Lebenshaus in Besitz zu nehmen, dort drin zu wohnen und zu schalten und zu walten. Räumen Sie ihm täglich neu die Herrschaft über Ihr Leben ein. Und ich kann Ihnen versprechen, Ihre Gemeinde wird sich verändern. Nicht schlagartig, aber sie wird sich verändern im Laufe der Zeit. Und selbst wenn Sie der Einzige wären in der Gemeinde, was ich nicht glaube, der der dieses neue Lebenshaus mit Jesus bewohnt, selbst wenn sie der Einzige wären, würde das ihre Gemeinde verändern. Viel mehr als irgendwelche Programme und Beschlüsse und Verlautbarungen von Synoden oder sonst irgendwas. Die Qualität ihrer Beziehung zu Gott entscheidet, wohin sich ihre Gemeinde entwickelt. Und so kann aus jedem von ihm ein zweiter Martin Luther werden, vielleicht nicht ganz so berühmt, aber genauso wirksam.